Ich denke, das ist auf jeden Fall gut, dass Sie die Problematik der Wissenschaft und die Wissenschaft einen Platz eingeräumt haben in unserem Seminar. Das ist jetzt modisch geworden und denke ich, wird auch modisch in der Zeit. Man fragt sich, ja, Sie sagen Fehler, also Sie sagen Fehler ist gut. Oder was denn?
Ja, ein Fehler ist ja praktisch, die, also finde ich, also wie gesagt, die letzte Bastion. Es ist halt eben nicht in diesem Sinne von, dass es wahr oder falsch eben ist, dass man einen Fehler macht, sondern dass man, dass es halt diese Vermittlerrolle spielt, dass man sich halt eben bewusst wird durch den Fehler erst, dass man jetzt zwei Wege hat, egal jetzt in welche, also eben nicht nur zwei Wege, sondern in dieser ganzen Komplexität ständig sich entscheidet, einen Fehler zu machen oder nicht. Also ich habe jetzt ausgelassen, es gibt also so einen Intelligenzbaum, mit dem Mond bestückt wird, mit dem jetzt Leute arbeiten, wo halt praktisch Dämonen, also so Dämonen zusammengerufen werden jetzt in dieser Computersprache, Dämonen, die dann darüber entscheiden, ob das jetzt konkav ist oder nicht, also sagen ja, nein, also praktisch immer diese Weiche stellen, bis sie dazu am Schluss von diesem Entscheidungsbaum dazu kommen, dass es ein A ist. Und es ist ein Modell, in dem beschrieben wird, wie Intelligenz funktionieren kann, dass man sich halt ständig auch unbewusst jetzt diese Entscheidung pressen lässt und halt diese Fehler provoziert. Und wenn man eben nie Fehler macht, kommt man eben, dann bleibt man wahrscheinlich irgendwann in einem Paradoxon stecken.
Naja, was auch wahrscheinlich nicht schlecht wäre. Also ich habe das Gefühl, dass Sie darauf hinaus wollen zu sagen, dass in unserem Universum auch was Bewusstes gibt, ja? Intelligenz. Nicht alles Materie, oder? Was ist die Intelligenz überhaupt? Sie sagen Intelligenz, was ist die Intelligenz?
Ja, die Intelligenz entsteht dadurch, dass ich das ist ja die Frage eben auch von dieser
Krise. Ja, eben Frage. Gewesen, ja. Wann ist der Mensch intelligent überhaupt? Was ist die Intelligenz?
Man könnte sagen, er wäre intelligent in dem Status, in dem man halt aus dieser Unschärferelation auch so als Gedankenbild einen Detektor baut, wenn jemand mit Bewusstsein ein Elektronteilchen, also Intelligenz ist dieses Bewusstsein.
Naja, mit der Unschärferelation ist es schwierig. Weil Unschärferelation ergibt sich dadurch, nicht dadurch, dass der Mensch intelligent ist, sondern dadurch, dass der Mensch materiell ist. Das heißt, Heisenberg hat eben gezeigt, dass die Beobachtung eines materiellen Zustandes nicht möglich ist, wenn die Mittel zu dieser Beobachtung vergleichbar sind in ihrem Umfang, in ihrer Größe, in ihrer Funktionsfähigkeit mit der Vorgang selbst. Ja? Das heißt, ganz kleine Dinge können wir nicht beobachten, weil wir solche kleinen Geräte zu beobachten, diese kleinen Dinge, nicht zur Verfügung haben. Es geht nicht um die Intelligenz, es geht darum, dass wenn wir fähig wären, Beobachtungsgeräte herzustellen, die auch meinetwegen so groß wären wie Elementarteilchen, dann hätte es schon funktioniert. Aber das können wir nicht. Das heißt, unsere materielle Präsenz in der Welt eben macht diese Welt bis zu einem gewissen Grad und auf dieser Ebene unbeobachtbar. Und so sind wir dazu gezwungen, gewisse Modelle zu wählen, weil wir eben zu groß sind in dem Falle, um effektiv zu beobachten. Das heißt, unsere materielle Präsenz und nicht unsere Intelligenz macht die Sache schwierig bei Heisenberg. Nun, wenn man aber von diesem konkreten Fall für einen Augenblick einen Abstand nimmt, dann fragt man sich, wann ist der Mensch intelligent? Also zum Beispiel, wenn ich ein Lehrer bin und einem Schüler die Mathematik beibringen will. Und ich sage ihm, Addieren besteht darin, dass man Folgendes macht. 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3, 3 plus 1 ist 4. Und dann sage ich, mach weiter. Und dann sagt, weiter, 15 plus 7 ist 30. Was soll man dazu sagen? Es ist ein Fehler. Also es war nicht so gemeint. Es war gemeint eine andere Vorsetzung. Und ich würde eher sagen, diese Schule hat es nicht begriffen. Ja, diese Schule hat es nicht begriffen. Er ist nicht intelligent genug. Also der Schüler ist intelligent genug, wenn er fähig ist, eine gewisse Reihe der Operationen konsequent im Sinne der Intention dieser Reihe weiterzuführen. Ja, so mehr oder weniger. Und in diesem Sinne gibt es überhaupt keine künstliche Intelligenz, weil diese Art Intelligenz ist weder natürlich noch künstlich, sondern die Träger sind unterschiedlich. Ja, zum Beispiel, es ist der Mensch, der fähig ist zu addieren. Es kann ein Computer sein, der fähig ist zu addieren. Der kann ein Engel sein, der fähig ist zu addieren. Das kann der Alien sein, der fähig ist zu addieren. Und sie machen alle alles richtig, wenn sie richtig addieren. Das heißt, die Intelligenz, also die Fähigkeit zum Addieren, ist die gleiche. Die Einsicht in den Vorgang des Addierens ist auch gleich. Was sich unterscheidet, sind nur die Körper dieser unterschiedlichen Intelligenzen, die ja mal so, mal so verteilen. Jetzt sehen wir zum Beispiel folgenden Fall. Jemand kann gleich gut addieren, aber ihm fällt ein Stein auf den Kopf. Dann kann er vielleicht nicht ganz gut addieren. Ja, dafür ist das wahrscheinlich oder macht das nicht richtig. Er macht eben halt Fehler. Das kann aber auch mit einem Computer passieren. Dass dieser Computer zum Beispiel zu lange funktioniert, dass es zu alt geworden ist, Programme gehen schief und addiert auch nicht richtig. Das heißt, Fehler kann jeder machen. Kann ein Mensch machen, kann ein Computer machen, kann ein Engel machen. Gott, ja, kann auch mal vergessen, ja, was Addieren heißt unter Umständen. Kann auch vielleicht Fehler machen. Also, Addieren ist Intelligenz. Was künstlich ist oder natürlich sind die Träger, nicht die Intelligenz selbst. Und der Fehler liegt zunächst einmal nicht in der Funktion der Intelligenz selbst, sondern wieder im Körper. Ja, nicht wahr? Das heißt, wo der Körper funktioniert, funktioniert auch, wo der Träger funktioniert, funktioniert auch die Intelligenz. Ist die Maschine beschädigt, ist der Mensch beschädigt auf körperlicher Ebene, kann er diese Intelligenz nicht mehr tragen. Kann er diese Intelligenz nicht mehr tragen, macht er Fehler. Und das bedeutet, dass auf einer gewissen Ebene, und das ist die primäre, absolut primäre Ebene, ist der Fehler nicht ein Zeichen für die Intelligenz im allgemeinen Sprachgebrauch, sondern ein Zeichen für das körperlich bedingte Fehlen einer bestimmten Funktion, also eine bestimmte körperbedingte Missfunktion. Ja? Also gut funktionierender Mensch, gut funktionierender Computer, gut funktionierender Gott sind immer fähig, ohne Fehler zu rechnen. Zum Beispiel so etwas auszurechnen. Ja? Und was Sie da aufgeschrieben haben. Und wenn Sie beschädigt sind, also krank, alt, gebrechlich, dann können Sie es nicht mehr. Und so entsteht zunächst einmal, ich sage zunächst einmal, ja, man könnte einen zweiten Schritt machen, aber zunächst einmal entsteht bei mir der Verdacht, dass die Fehlerhaftigkeit der Intelligenz eher das Zeichen ist und zumindest ein Symptom von uns benutzt wird, für die Missstände nicht der Intelligenz selbst, sondern in ihrem materiellen Substrat, gerade im Träger. Aber das Gefühl, das ist so mehr oder weniger. Ja, wenn zum Beispiel dieser Schüler konsequent nicht addieren kann, man sagt, bring ihn zum Arzt. Ja, das heißt, man bis zu einem gewissen Grad versucht man ihm das zu erklären, klappt es nicht bis zu einem gewissen Grad, bringt man ihn zum Arzt. Das heißt, man schaltet und man verlegt die Aufmerksamkeit von der Ebene der Geld selbst auf der Ebene der körperlichen Verfassung dieses Kindes. So ist der Fehler für mich zunächst einmal eher das Symptom des Körperhaften und nicht der Intelligenz.
Ich habe es eigentlich eher so verstanden, dass Intelligenz sich halt dann in Bezug auf den Fehler sich dadurch definiert, dass man, wenn man intelligent ist, ist man in der Lage, Fehler zu erkennen und zu kompensieren. Also beispielsweise, man hat diese Zahlen und hat jetzt mal entweder Primzahlen oder was weiß ich, der Lehrer sagt dem Schüler, was ist denn das für eine Zahlenreihe? Und wenn der Lehrer sie jetzt irgendwo verschrieben hat, dann, und man gibt das im Computer ein, dann wird der Computer sagen, Fehler, kapiere ich nicht, ist keine Zahlenreihe. Und der Schüler ist in der Lage zu sagen, kann es sein, dass sie sich da verschrieben haben? Also dass wir quasi deswegen intelligent sind, weil wir Fehler mit einkalkulieren können. Und Fehler als solche erkennen und um sie herum quasi gehen können.
Diese Fähigkeit ist abgeleitet von der zunächst einmal die Fähigkeit, alles richtig zu machen. Also wenn man die primäre Fähigkeit hat, alles richtig zu machen, dann davon abgeleitet ist es auch schwierig, ist die Fähigkeit, die Fehler zu korrigieren. Die Fähigkeit, alles richtig zu machen, bedeutet eigentlich die Wiederholungsfähigkeit. Das ist 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1. Das ist der Algorithmus.
Ja, aber ein Computer kann das halt zum Beispiel nicht. Ein Computer kann nur das eigentlich, also jetzt unsere heutigen Computer können nur das, haben nur für das eine Antwort, für das sie auch also programmiert sind, also das, was sie in sich haben. Und Ausnahmen, also jetzt wirklich Fehler, die ihnen nicht bekannt sind, damit können sie nichts anfangen. Also die fallen bei ihnen also alle unter, okay, das ist mir nicht bekannt, das ist jetzt ein Fehler. Aber wir können diese Ausnahmen quasi integrieren und sagen, also es ist jetzt eine Ausnahme, weil, oder wir können trotzdem halt eben wie mit dieser Zahlenreihe sagen, also es ist jetzt, wahrscheinlich hat es jetzt nicht verschrieben halt sozusagen, als dass wir direkt sagen, Fehler, ich komme nicht weiter.
Das erinnert mich an eine Geschichte aus dem Talmud, nämlich da waren zwei Rabbis, die darum gestritten haben, wie man sozusagen Torah interpretieren soll. Und das dauerte und dauerte und dauerte, bis einer hat gesagt, oh Gott, ja, gib ein Zeichen, dass meine Interpretation die richtige ist. Und dann kam es zu einem Sturm und Blitz und so. Hat es nicht gezeigt. Da hat es gesagt, Gott zeigt noch einmal ein Zeichen. Und dann hat sozusagen die Sicht der Raum geändert. Und das dauert eine Weile, bis der andere gesagt hat, gut, du hast diesen Test gegeben, warum mischst du dich jetzt in der Interpretation ein? Ja, halte bitte aus dem Gespräch der Weisen heraus. Und dann wurde alles zurückgestellt, weil er gut eingesehen hat, dass es kein richtiges Verhalten ist. Und das bedeutet, solche Fehler zum Beispiel können wir nicht rekuperieren. Ja? Können Sie uns verstehen, dass ich sage 1, 1, 1, 1, 1, 1, ne? Und dann kommt, ich weiß nicht, Gott von mir und sagt aus dem Himmel, sehen Sie, jetzt kommt nicht 2 plus 1, sondern Z plus 1, Z plus 1, oder ich weiß nicht mehr. Wie soll ich reagieren? Ich bin dann in der gleichen Situation wie der Computer. Das heißt, wir sind nicht besser und nicht schlechter bestellt als Computer selbst. Es gibt bei den Computern sozusagen Phänomene, die Computer sich nicht erklären und damit auch nicht kompensieren kann. Es gibt bei den Menschen auch solche Phänomene. Entweder sagt dann der Computer, halte bitte raus, ich mache weiter. Ja. Oder er sozusagen muss diese Einwürfe inkorporieren. Dazu fehlt ihm aber ein Programm, dazu fehlt uns aber auch ein Programm. Das bedeutet, dass unsere Beschaffenheit, unseres Intellekts von der Beschaffenheit des Computers strukturell in dieser Hinsicht nicht unterscheidet. Beide haben sozusagen eine begrenzte Kapazität, auf die Unterbrechung einer Wiederholung zu reagieren. Wir können auf die Unterbrechung unserer Lebenswiederholung auch nicht hundertprozentig reagieren. Ja, wir sind dafür auch nicht vorbereitet, auf den Tod nicht vorbereitet und alles was. Das heißt, da ist ja kein grundsätzlicher Unterschied. Das ist, der Unterschied ist graduell, aber nicht qualitativ. Und wenn man auf jeden Fall jetzt sich fragt, woher diese Fehler kommen, der Fehler kommt nicht aus dem Intellekt, nicht aus der Intelligenz, nicht aus dem Programm, sondern aus einem Fehler, sondern aus einem körperlichen Vorgang, das heißt der Erscheinung von etwas oder einem Faktum. Ja? Das alles gehört zum Körper. Worauf ich hinaus will, ist, dass man zunächst einmal ganz unmittelbar doch den Fehler mit dem Körper verbindet und den Geist mit der Identität. Und das ist sehr, sehr klassische Vorstellung. Ja. Doch die klassische Vorstellung besteht darin, dass der Geist die Identität regelt und sich auf den System gründet, auf die Fähigkeit, immer das Gleiche zu tun und sich selbst zu regenerieren, wie in einem Programm. Und der Körper ist zerbrechlich und gebrechlich. Ja. Der Körper ist die Ebene, wo die Differenz, das Fehlerhafte, das Problematische, die Quelle des Problematischen und Fehlerhaften ist. Und dann hat der Geist die Fähigkeit, den Körper zu korrigieren. Das heißt, diese Wiederholungsfähigkeit gibt dem Geist die Möglichkeit, sozusagen den Körper an sich anzupassen, ja, um diese Fehler einzusehen, oder aber nicht, ja, wenn der Geist nicht hundertprozentig zu möglicher Unterbrechung vorbereitet. Das würde so sein. Nee? Cool. Ja, gut. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Nämlich mit dieser Addierung, und deswegen habe ich diese Beispiele auch genommen, gibt es eine sehr schöne Überlegung von Wittgenstein, der Folgendes sagt. Nehmen wir ein folgendes Beispiel. Sie sagen einem Kind, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3, 3 plus 1 ist 4, mach weiter. Er macht es bis 10 und dann sagt 10 plus 10 ist 20, 20 plus 10 ist 30 und so weiter. Du sagst, nein, das ist nicht richtig, sondern du musst sagen, 10 plus 1 ist 11. Ja, diese Reihe. Das Kind versteht das. Geht bis zu 100 und dann sagt 100 und 100 ist 200, 200, 100 sind 300, also geht es weiter. Sagt, das ist nicht richtig. Das wiederholt sich mit 1000, 10.000, 100.000, Millionen, 10 Millionen, es geht weiter. Und irgendwann gibst du auf. Und an dem Moment, an dem du aufgibst, weißt du nicht mehr, ob der das Kind Fehler macht oder nicht. Und zwar konstitutiv. Das heißt, das Problem des Fehlers auf der Ebene der Intelligenz taucht dort, wo die Problematik der Zeit auftaucht und wo die Kontrolle der Wiederholbarkeit, das heißt der Identität des Geistes, nicht mehr gewährleistet werden kann. Das heißt, irgendwann ich habe sozusagen intelligent zu sein, bedeutet etwas zu verstehen und zu wiederholen. Es gibt aber weder für mich noch für den anderen einwandfreie Möglichkeit festzustellen, ob ich das, was ich verstanden habe, tatsächlich in dem Sinne verstanden habe, wie es gewissermaßen gemeint worden ist. Das heißt, ob diese Programmierung eine gewisse Einsicht tatsächlich die Programmierung dieser Einsicht ist oder eventuell irgendwo in der früheren Zeit eine andere Regel, eine andere Intention. Und das sozusagen ist eine andere Dimension der Fehlerhaftigkeit in Bezug auf den Geist, allerdings eine andere Dimension, die auch eine gewissermaßen materielle ist, ja, weil sie einfach sich daraus ergibt, dass der Geist in der Zeit funktioniert. Ja. Und dass die Zeit so eine Möglichkeit der Differierung einbringt, die ja dazu führt, dass der Geist sozusagen nicht in aller Ewigkeit seine Identität zu sich selbst und deswegen auch seine Korrekturmöglichkeiten. Ich kann das nicht korrigieren, weil ich einfach bis dahin nicht gezählt habe. Das ist eigentlich die Grenze. Die Grenze der Korrigierbarkeit, wie die Grenze der Identität. Dass dieser Moment der Zeit eigentlich meine Identität und damit auch Verständnis und damit auch Intelligenz begrenzt. Und so geht man in unterschiedliche Richtungen, zumindest in der philosophischen Klassik. Dann kommt man zu der Einsicht, dass doch Fehler eher ein Zeichen ist, sozusagen für die Grenze des Geistes im Materiellen, das heißt die Zeit und das heißt der körperliche Raum. Und nicht, sozusagen Symptom für die Beschaffenheit des Geistes selbst. Der Geist selbst als selbstidentisch, das sozusagen sich selbst kontrollieren, damit korrigieren, damit wiederholen kann, dieser Geist ist eben eher durch das Richtige, zeigt sich durch das Richtige und nicht durch den Fehler. Wenn er sich durch den Fehler gezeigt hätte, wer hätte sich dann durch das Richtige gezeigt? Ist das die Materie?
Ich meine, ein Beispiel ist halt die Trisomie 21, die ja nur bei 2, bei 18 und 21 vorkommt, also Down-Syndrom und Turner-Syndrom. Und alle anderen Trisomien tauchen ja auch, aber sie sind aber die. Also ich glaube, Evolution besteht aus den Fehlern, die überleben. Die Frage ist, ob mit der totalen Knackung und Anwendung des genetischen Codes noch ein chaotisches Potenzial übrig ist, um die guten von den schlechten Fehlern sozusagen zu unterscheiden.
Aber Mutation ist kein Fehler.
Nein, aber es ist ein Irrtum, ja, es ist doch ein Fehler.
Nee, es ist kein Fehler. Die Veränderung des Programms ist kein Fehler des Programms. Der Fehler des Programms ist sozusagen die fehlende Wiederholung eines Programms. Wenn ich statt einem Programm ein anderes Programm einsetze, dann kann ich nicht sagen, dass es ein Fehler stattgefunden hat. Das kann man nicht sagen. Das ist ein anderes Programm. Wenn ich zum Beispiel, ich habe ein Wesen sozusagen und ein Körper, ein Lebewesen, in diesem Lebewesen zum Beispiel im Laufe sozusagen der Evolution, ist ja eine Veränderung des genetischen Programms eingetreten. Diese Veränderung des genetischen Programms kann nicht als Fehler gesehen werden, sondern es ist eine Veränderung des Programms. Wir können über den Fehler sprechen, nur in Bezug auf ein Programm. Ja? Wir können nicht sagen, dass ein Programm fehlerhafter ist als ein anderes Programm. Das wäre eine Bewertung, die sozusagen uns nicht zusteht. Ja, wir können auch sagen, dass ein Programm sich besser durchsetzt als ein anderes Programm. Das können wir auch sagen. Ja.
Aber warum gibt es dann das Inzestverbot?
Nein, Inzestverbot gibt es eben.
Das hat ja was damit zu tun, also mit dieser Fitnesslandschaft ganz einfach. Ne? Also dass zum Beispiel also die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwie Berge bilden, also dass man oder einen neuen Berg zwischen zwei Personen setzen kann, die, sagen wir mal, nicht in derselben Gruppe sind oder so, ist viel größer, als wenn das irgendwie Bruder und Schwester sind oder sowas, weil die Berge zu nah zusammenliegen. So, ne?
Ja, aber das ist nicht
und
der Fehler.
Das ist praktisch, also damit greift man ja sozusagen ins Programm auch ein. Also ich meine, wenn man sagt, Bruder und Schwester dürfen kein Kind haben oder so, dann scheint man ja angeblich irgendwas verstanden zu haben. Ne?
Naja, klar. Ja, man schafft sozusagen Überregeln, man schafft soziale Programme, die genetische Programmierung sozusagen überprogrammieren. Das heißt, man schafft sozusagen das Programm, das genetische Programm programmiert. Ja, man schafft sozusagen eine andere Ebene der Programmierung. Ja, auf einer Metaebene. Das heißt, jeder hat genetische Programme und dann achtet man darauf, dass bestimmte genetische Programme weiterlaufen und bestimmte genetische Programme drüben werden, ja, und sozusagen gar nicht entstehen. Das Problem ist aber, dass die Frage, ob bestimmte Körper, die ja daraus sozusagen aus dieser Programmierung entstehen, ob diese bestimmten Körper lebensfähig sind. Ja. Das ist ein anderes Programm, das ist sozusagen eine andere Frage als die Frage nach dem Fehler eines Programms. Das ist die Frage wieder nach dem Überleben bestimmter Körper und nicht nach ihrer Intelligenz. Ja, man kann sehr intelligent sein, trotzdem nicht überlebensfähig, ja, wenn man will. Das heißt, es gibt eine körperliche Entsprechung der Welt, in der wir leben, sozusagen eine funktionale Entsprechung. Und die wird reguliert, also durch biologische Gesetze oder auch nicht, ja, zumindest wir glauben daran. Das muss aber nicht, oder das ist was ganz anderes als die Frage nach dem Fehler. Weil es gibt so etwas wie fehlerhafte Organismus zum Beispiel nicht. Jeder Organismus ist gleichberechtigt. Nur bei einigen klappt es, bei anderen nicht. Man kann nicht sagen, der macht einen Fehler. Ja? Wenn wir einen Fehler sagen, wir müssen ganz genau verstehen, was wir eigentlich wollen. Ja, mit diesem Wort auszusagen. So zum Beispiel, wie jemand zu zusammenkommt und sagt, du machst einen Fehler, weil du diesen Baum nicht so machst, wie er sozusagen der akademischen Malerei programmiert ist. Dann sagt er, ich mache keinen Fehler, sondern ich mache ein anderes Programm.
Ja, was ich sagen wollte, dass ja, also ich meine, durch dieses Inzestverbot irgendwie scheint es ja so, als hätte man schon ganz früh ein Programm verstanden, ja, und praktisch auch verstanden, dass irgendwie, wenn man eben nicht darauf achtet, dass Bruder und Schwester irgendwie Kinder kriegen oder so, oder eben keine Kinder kriegen, dass dann Fehler entstehen. Also man hat irgendwie schon ganz früh irgendwie das schon begriffen.
Ja, aber
also ich meine, weil offensichtlich so ein Leben nicht möglich ist.
Ja, eben gut. Das heißt, man hat ein Programm gemacht und wenn dieses Programm sozusagen nicht funktioniert hat, zum Beispiel Bruder und Schwester haben miteinander geschlafen und ein Kind produziert, das war ein Fehler. Ja? Das heißt, dieses Programm hat nicht funktioniert. Ich möchte nur, was ich betonen wollte, ist Folgendes. Dass wir in Bezug auf das Wort einfach Fehler, wie ich die Sache sehe, ja? Ich sehe die Sache von mir, dass wir zunächst einmal uns fragen müssen, mit was für einem Programm wir zu tun haben. Und in Bezug auf dieses Programm erst können wir die Frage stellen, was ist der Fehler in Bezug auf dieses Programm. Das heißt, der Fehler ist nicht generell ein Fehler, sondern der Fehler ist Bezug nur auf ein bestimmtes Programm ein Fehler. In Bezug auf ein anderes Programm ist es vielleicht kein Fehler, ja? Sondern Teil dieses Programms. Und die Programme sind unterschiedlich. Und wir können nicht sagen, dass ein Programm ist besser als ein anderes Programm. Wir können nicht sagen, ein Programm ist als Programm fehlerhaft. Wir können nur den Fehler beziehen auf ein bestimmtes Programm. Und wenn ich zum Beispiel ein Programm habe, das auch vielleicht nach diesem zufälligen Prinzip funktioniert, wie Sie es beschrieben haben, dann ist die Einbeziehung diesen Zufall ins Programm auch ein Element dieses Programms und in diesem Sinne kein Fehler. Ja? Das Programm funktioniert einfach so, dass dieses Programm an bestimmten Punkten nach bestimmten Regeln Zufallsprinzip mit einbezieht und dieses Zufallsprinzip in sich selbst aufnimmt und nach diesem Zufallsprinzip funktioniert. Das bedeutet nicht, dass dieses Zufallsprinzip in welchem Sinne auch immer ein Fehler ist in Bezug auf dieses Programm. Dieses Programm ist okay und die Benutzung dieses Zufallsprinzips ist auch okay. Fehler ist kein Zufall. Zufall ist aleatorischer Prozess, sozusagen zufälliger Prozess, was auch. Ich denke, dass wir über den Fehler sprechen können, nur in Bezug auf ein Programm. Wir können aber sicherlich Folgendes tun. Wenn zum Beispiel ein Programm einen Fehler macht, wirklich einen Fehler macht, und wir dann sagen, Diese Fehler aber scheint mir interessant zu sein. Dass wir diese Fehler jetzt in ein neues Programm einbauen und diese Fehler zum Ausgangspunkt machen für ein neues Programm. Das wäre dann ein produktives Verhalten zu einem möglichen Fehler. Wo ich zum Beispiel ein Bild nicht bis zu Ende gemeint habe, nicht nach der Regel der akademischen Kunst, und dann sehe ich das und sage, aha, das war zwar ein Fehler, aber vielleicht mache ich ein solches Programm, in dem dieser Fehler kein Fehler mehr sieht, mehr ist so eine Regel. Dafür zeige ich es dir. Aber ich denke nicht, dass der Fehler irgendwie zu einer ontologischen Kategorie erhoben werden kann. Ich denke schon, dass der Fehler ist etwas, was nur verstanden hat, werden kann, sekundär zu einem Programm. Und dass der Fehler eher daraus entsteht, dass dieses Programm, wie jedes Programm, seine Grenzen hat. Und zwar sowohl zeitliche Grenzen wie auch räumliche. Oder sind Sie damit nicht einverstanden?
Ja, ich sehe das schon ein bisschen. Also, das ist halt eben schwierig, weil ich halt versucht habe, weil das halt, also nach klassischen Systemen, nach all solchen Systemen ist das natürlich klar. Aber ich denke halt, dass ein Fehler eben schon was anderes ist als so diese Ausweichung vom Programm und innerhalb von diesem Programm auch nur als, also eben, was ich, den Fehler wollte ich eben nicht als wahr oder falsch also gesehen haben. Weil das ist ja so eine Beschreibung jetzt gewesen, dass wenn man natürlich ein System oder ein Programm schafft und dann funktioniert etwas nicht, dann sieht man, dass es der Fehler ist. Mhm. Das kann ja auch sein, aber ein Fehler finde ich ist eher auch abgesehen davon, dass abgesehen jetzt auch vom Körper einfach auch eine ganz simple eine geistige Entscheidungslinie, wo man dann halt merkt, dass man für sich, also für sich bestimmte Sachen dann eben nicht macht und eben dann anfängt, diese Positionierung zu bilden zwischen zwei Sachen. Also das,
aber wie definieren Sie dann den Fehler? Ich meine, der Fehler ist doch ein Fehler für mich in einer Reihe. Man muss eine Reihe haben, dann ein Element dieser Reihe fehlt aus dieser Reihe aus und das ist ein Fehler. Ja. Aber wie kann man eine Reihe bestehen, bloß aus Fehlern.
Das ist ja, aber so. Aufbauend darauf irgendwie könnte man sagen, dass man, sehen wir mal dieses Beispiel benutzt mit dem Knie, oder wie soll das machen? Mhm. Als Zeichen, dass man ja erst, also wenn man jetzt diesen Fehler in diesem Programm entdeckt und dann eben wie in dieser Malerei auf diesen Fehler dann als, dann ist er ja erst praktisch dieses Zeichen, aber indem man ihn ja dann nimmt, und in diese andere Richtung sieht und dann auch wieder, okay, ich bleibe das schon ein bisschen hängen.
Ja, eben. Das ist das, was ich versucht habe zu beschreiben, aber das ist dann wieder kein Fehler. Das heißt, die einzige Möglichkeit, mit dem Fehler positiv zu arbeiten, ist sozusagen eine Möglichkeit zu finden, den Fehler in den Nicht-Fehler oder in der Regelfall umzuwandeln, ja, umzuwerfen. Ja, dafür aber muss man ein neues Programm schreiben oder schaffen oder eine Methode, in der diese Fehler als Regelfall untergebracht werden. Ja, so funktioniert das. Ich würde sagen, so funktioniert das. Und wenn Sie alle diese Elemente aus der Reihe nehmen, dann können Sie nicht sagen, es ist Regelfall oder es ist Fehler. Es ist eine Regel oder Ausnahme. Ausnahme ist doch immer definiert. Fehler ist doch eine Ausnahme. Ausnahme ist definiert in Bezug auf eine Reihe. Haben Sie keine regelmäßige Reihe, können Sie diese Ausnahme gar nicht definieren. Sie können sozusagen nicht direkt mit der Ausnahme zu tun haben. Also, weil das fragt man sich Ausnahme wovon. Das ist die Schwierigkeit, wie ich das sehe. Aber gut, ich denke, dass wir am Ende sind, außer dass es keine weiteren Wortmeldungen erfolgen. Dann möchten wir uns verabschieden und ich wünsche Ihnen unterhaltsame Themen, ja, unterhaltsame Geschichte.